Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.
Hallo Katrin.
Ich freue mich so. La, 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 la. Es ist eine Folge, wo du nichts aussprechen kannst und ich sage
richtig
bewusst, du. Du kannst nichts aussprechen. Du bist der Profi und du wirst heute sowas von ins Straucheln kommen und ich.
Da, 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 du wirst heute extrem viel zu lachen haben, ja. Es wird alles so ausgesprochen, wie man es schreibt, aber es sind Namen, die sind irgendwie über zwei Zeilen lang und dann irgendwie.
Also Kodiakarayo zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Ja, siehst du?
Hast du das gelesen gerade irgendwo?
Ja.
Echt?
Okay. Ja.
Das sagt mir nämlich jetzt gerade gar nichts. Aber gut.
Ja, super, dass wir eine Folge machen, wo du schon da warst und ich nur mit dem Finger auf der Landkarte beziehungsweise mit dem Mauszeiger bei Google und Co. Jetzt schenken wir uns erstmal ein Tässchen Tee ein, oder?
Ja.
Wenn wir schon bei den Italien-Folgen immer Wein trinken, müssen wir ja dieses Mal Tee trinken.
Und es geht nicht nach Japan oder sowas, ne?
Das wäre ja langweilig.
Japan fände ich jetzt nicht langweilig, aber tatsächlich hat man Sri Lanka und Tee erstmal, glaube ich, nicht so sehr auf dem Schirm, oder?
Ich hatte Sri Lanka, ehrlich gesagt, gar nicht auf dem Schirm. Ich musste erst mal googeln, wo das so ist. Also für alle, die genauso doof sind wie ich, wenn ihr mit dem Finger auf der Landkarte seid, dann seht ihr Indien. Indien macht nach unten hin so eine Spitze und darunter ist eine gar nicht so kleine Insel. Sri Lanka. Und es ist
tropfenförmig.
So, ja, entschuldige, natürlich tropfenförmig. Und, also teetropfenförmig, möchte ich fast sagen.
Ja, genau.
Ach,
genau. Haben wir es wieder.
Und ungefähr 55 Kilometer an der engsten Stelle von Indien entfernt. Und wenn wir über Sri Lanka sprechen, dann fällt der Groschen vielleicht nicht, aber wenn wir über Ceylon sprechen, dann Ceylon-Tee, glaube ich, ist jedem ein Begriff.
Ja, das stimmt.
Wie viel Tee hast du getrunken?
Gar nicht so viel. Ich habe mehr Bier getrunken. Gibt auch leckeres Bier in Sri Lanka.
Tatsächlich?
Ja.
Das kann man trinken?
Das kann man gut trinken, ja. Tatsächlich gibt es eine ganz, ganz große Teeregion. Und da sind wir natürlich auch durchgefahren. Da gibt es auch Teeplantagen und sowas. Also du kannst viel Tee trinken. Ich beziehe mich, glaube ich, in dieser Folge eher aufs Essen. Weil, also ja, wir haben Tee getrunken. Wir haben uns auch Tee mitgenommen. Ich denke jetzt immer wieder bei Ceylon-Tee, denke ich auch wie immer wieder an den Urlaub. Aber tatsächlich verbinde ich diesen Urlaub gar nicht so sehr mit Tee. Jetzt habe ich alles wieder kaputt geredet.
Ich wollte gerade sagen, super, lass uns doch einfach nochmal anfangen. Nee, aber wann wart ihr denn in Sri Lanka?
Jahreszeittechnisch oder jahrestechnisch?
Sowohl als auch.
Also es war 2016 und das weiß ich deswegen so genau, weil es nämlich unsere Hochzeitsreise war.
Honeymoon.
Ja, Honeymoon. Aber es war gar nicht so, dass wir uns da jetzt irgendwie die krassesten Hotelzimmer oder sonst irgendwas, es war halt so eine Rundreise durch Sri Lanka. Und wir waren tatsächlich im Juli. Wir sind 2 Tage nach unserer Hochzeit losgefahren und temperaturtechnisch hat man da eben auch ganz große Unterschiede, wenn du da im Hochland bist, dort wo eben der Tee auch angebaut wird, da kann es durchaus auch mal in Anführungszeichen kalt sein. Wir reden jetzt nicht von Wintertemperaturen, sondern so, dass du dann auch mal ein Jäckchen brauchst oder sonst irgendwas. Und auf der anderen Seite hast du auch wieder Regionen, da schwitzt du dich tot. Also es ist wirklich ein Land der Extreme, wobei es jetzt gar nicht so riesig ist, ne? Aber trotzdem hast du da sehr, sehr viel.
Wenn ich mal kurz klug scheißen darf.
Ich bitte drum, ich warte schon die ganze Zeit drauf.
Du weißt ja, das kann ich besonders gut. Das Klima in Sri Lanka ist tropisch und hat ganz unterschiedliche Niederschlagsverhältnisse. Du hast es gerade angesprochen. Die Durchschnittstemperaturen, und das finde ich echt beeindruckend, reichen von 16 Grad bis 32 Grad. Also sehr einheitlich.
Ja, sehr.
Ich finde, kann man sich gut darauf einstellen. ich sehe dich förmlich mit dem roten Koffer durch Sri Lanka reisen. Und für alle Eventualitäten Klamotten eingepackt haben.
Bikini unterm Skianzug quasi. Fast.
Ich wollte gerade sagen, also das ist ein sehr schönes Bild. Das lassen wir einfach so stehen.
Ja, genau.
Ja, die kältesten Monate sind übrigens Januar, also ist übrigens der Januar. Und der wärmste ist der Mai. So, Klugscheißmodus aus.
Okay. Sonst noch irgendwas? Hast du irgendwie was zur Währung? Oder es gibt ja nicht nur Tee aus Sri Lanka, sondern auch andere Dinge. Und da wette ich, dass du dich da wahrscheinlich auch eingelesen hast.
Natürlich nicht. Na klar.
Natürlich nicht.
Also, 1 Euro sind sage und schreibe 230 Rupien. Also da Millionär zu werden, ist ein bisschen leichter als bei uns. genau, ich habe noch so ein bisschen, ja, ich mache mal so ein ganz kurzes Fast Facts, okay? Das Land, haben wir gesagt, ist in der Nachbarschaft zu Indien und hat 21,9 Millionen Einwohner. Wahrscheinlich sind es jetzt schon 22.
Bestimmt.
Und wir haben auch vorhin schon gesagt, ist auch unter dem Namen Ceylon bekannt. Vielleicht erzählen wir später dann noch ein bisschen was zur politischen Lage, warum denn Ceylon irgendwann dann doch Sri Lanka wurde und wann.
Tun wir das?
Tust du das? Das kann ich gerne machen.
Sehr gut.
Später dann. Sri Lanka besetzt auf der Liste der kleinsten Länder der Welt übrigens Position 122, weil der Inselstaat eine Fläche von gut 65.000 Quadratkilometer hat und ist somit kleiner als unser Nachbar Österreich. Ja, witzig, weil in Österreich leben Pi mal Daumen 8,8 Millionen Menschen. In Sri Lanka 21, also fast 22.
Okay.
Es gibt 2 Amtssprachen. So, und jetzt hast du mich. Sinhala und Tamil.
Tamil? Okay.
Man kommt aber wohl mit Englisch ganz gut durch, habe ich zumindest gelesen.
Definitiv.
Okay. Hauptstadt Colombo.
Richtig.
Zeitverschiebung. Die fand ich auch spannend, weil. Also, du kannst mich jetzt für doof halten, aber ich dachte, wir haben immer stundenmäßige Zeitverschiebung. Also 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden. Bin ich der einzige Mensch, der nicht weiß, dass es auch Halbstundenverschiebungen gibt?
Ich war auch überrascht.
Okay, also 4,5 Stunden ist Sri Lanka vor Deutschland. 4,5. Okay.
Jo.
Also ich bin nicht die Einzige, die...
Nein. Also wie gesagt, mich hat es auch überrascht. Und ansonsten kommt aus Sri Lanka ja nicht nur der Tee, sondern auch zum Beispiel Kaffee, Kokosnüsse. Kokosnüsse kann man da auch auf jedem Markt irgendwie dann trinken. Also die Kokosnussmilch, das fand ich auch immer ganz toll. Und Kautschuk, das jetzt nochmal hier so zur, um dein Klugscheißen hier noch abzukürzen, abzurunden.
Ich? Klugscheißen? Was?
Niemals.
Also,
nein, ich bin
entschuldige bitte vielmals. Oh, ich hab so viel gegoogelt für dich. Ich werde dich heute so richtig...
Ehrlich?
Ja.
Also richtig auch Geschichte, da bin ich total gespannt.
Ja, also Geschichte und Kurioses, wo ich sehr gespannt bin. Weil wenn du es im Internet immer liest, dann sind manche Sachen dabei, wo du denkst so, ja, nee. Klar. Und da bin ich sehr gespannt, wie es wirklich ist. Aber.
Okay, ich bin sehr gespannt, was da
jetzt möchte ich erstmal wissen: Colombo, also ich kenne den ja nur mit Trenchcoat im Fernsehen.
Genau, von Colombo zu Colombo. So spricht man es aus. Es ist die Hauptstadt, wie du schon gesagt hast. Wir sind da gestartet und. Es ist eigentlich gar nicht so hässlich. Also es ist eigentlich, es ist ja, nein, stopp.
Man kann sich schön trinken. Es genug ist ja Tee, Kaffee und wenn es gar nicht geht, Bier und dann könnt ihr euch schön trinken. Super Einstieg. Gut, dass wir mit Colombo angefangen haben.
Nein, es gibt ja ganz oft, ich habe das Problem oft in Südamerika und manchmal auch in Asien, dass mir diese Hauptstädte einfach zu krass und zu groß sind. Und ich habe ja schon in unserer Thailand-Folge so ein bisschen über Bangkok gelästert. Das ist so eine Hassliebe, mehr oder weniger. Also es gibt ganz viele schöne Ecken in Bangkok, natürlich, aber es ist mir einfach zu krass. Und Colombo ist ähnlich. Also mir ist es einfach zu stressig. Mir ist es vor allem immer zu stressig, wenn man halt dann irgendwie gerade angekommen ist, irgendwie so, doch so ein bisschen gejetlaggt ist, auch bei nur 4,5 Stunden Zeitverschiebung. Aber Colombo ist schon krass. Und du hast da als Fußgänger total verloren. Also es ist wirklich, geht da nicht ganz so viel zu Fuß. Ich erkunde ja gerne Städte zu Fuß, aber da wirklich lieber einen Tuk-Tuk nehmen. Das sind diese kleinen...
Ich würde ja schon nur deshalb einen Tuk-Tuk nehmen, weil es so cool aussieht.
Ja,
also ich stelle mir Tuk-Tuk fahren, also ich bin noch nie in meinem Leben, wieso bin ich eigentlich noch nie Tuk-Tuk gefahren?
Was?
Kommt auf, nein,
Katrin.
Das kommt auf die Bucketlist, aber
ja.
ich stelle mir das so witzig vor, alle ZuhörerInnen lachen sich jetzt schief, weil die sich denken, aha, aber ich fahre ja im Sommer auch echt gerne Roller und stelle mir das noch spannender vor, noch lustiger.
Da kommt man mir tatsächlich ganz gut mit dem Tuk-Tuk. Und Tuk-Tuks sind, also das sind ne, diese kleinen dreirädrigen, also da wird man dann rumgefahren und sitzt dann schön hinten drin. Da kommt man sehr günstig auch sowieso durch Sri Lanka. Witzigerweise, momentan, ey, in letzter Zeit waren so viele Freunde, Kollegen, Bekannten, meine Hebamme war jetzt, die hab ich doch letztens schon mal hier gegrüßt, mehr oder weniger. Die war letztens auch in Sri Lanka und die ist mit ihrem Freund tatsächlich mit dem Tuk-Tuk rumgefahren.
Also jetzt wundert mich nichts mehr.
Bitte, wieso?
Es ist so schön, wenn ich dich so.
Ja, aber das finde ich
so
echt total
einem
witzig,
Einwurf und dann ist jetzt
mein
so,
Tipp
was?
Nummer eins. Mein Tipp Nummer eins ist nämlich tatsächlich: Fahrt in Sri Lanka nicht selbst. Okay, mit dem Tuk-Tuk, ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte, wahrscheinlich nicht. Wir haben uns vorher nämlich echt informiert und sind da wirklich durch diverse Reiseblogs haben wir uns gelesen und da stand immer: Tut es euch nicht an, fahrt nicht selbst. Und ich dachte, und mein Mann auch, hey, also wir fahren überall auf der Welt mit dem eigenen Mietwagen. Wieso sollten wir das in Sri Lanka nicht schaffen? Macht es bitte nicht. Wirklich, tut euch das nicht an, weil es ist sehr krasser Straßenverkehr. Nicht nur in den Städten, sondern auch sonst. Also die fahren da wirklich, huiuiui. Ich habe viele Unfälle gesehen, auch viele schwere Unfälle. Also deswegen, wir haben uns... ab Candy einen Fahrer genommen. Auch nicht für die ganze Strecke, aber das war wirklich...
Ab bitte
das,
wo?
Kommen wir gleich dazu. Eine sehr schöne Stadt auch wieder.
Oh ja, sind, also, aber Kojic war doch der mit... egal. Wir sind in Colombo.
Genau. Also in Colombo sind wir tatsächlich erstmal mit dem Tuk-Tuk mal und haben uns halt dann so immer mal wieder ein Tuk-Tuk genommen, wenn es sinnvoll war. Dann sind wir auch ganz viel Zug gefahren. Auch das lohnt sich in Sri Lanka, weil die haben wunderschöne Zugstrecken. Und aber ansonsten... es lohnt sich wirklich, ein Fahrrad zu nehmen. Und das hatten wir vorher schon gemacht. Also wir hatten uns vorher schon informiert und hatten uns da, das sind gar keine großen Reiseagenturen, sondern das sind ganz, ganz kleine, auch wirklich die Fahrer, die super persönlich sind mit euch. Ich kann euch gerne auch unseren Fahrer in die Shownotes schreiben, weil der super, super nett war. Buddy hieß er. War unser
Klar.
Buddy wirklich in einiger, also war ganz, ganz großartig. Und hat uns einfach auch, du kannst da auch vorher sagen, okay, du willst das und das und das sehen und dann währenddessen sagt er, hey, ich habe hier noch das und das, wollt ihr das auch noch angucken? Der übernachtet dann auch in den Unterkünften, in denen ihr übernachtet. Es ist trotzdem sehr individuell, also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, boah, du bist jetzt hier mit einer 60-Leute-Gruppe unterwegs, aber das, muss ich sagen, war ein Luxus, den ich mir in Sri Lanka jederzeit wiedergeben würde. Also da einen Fahrer nehmen, wie gesagt, nicht für die ganze Strecke, nicht für alles, ist nicht immer nötig, aber macht doch sehr, sehr, sehr viel Sinn. Aber wir waren noch in Colombo.
Ja, ich wollte gerade sagen, noch sind wir in Colombo.
Genau, richtig.
Wie ist denn die Stadt? Wie muss ich mir die vorstellen? Also Hochhäuser, Slums, wie muss ich mir Colombo vorstellen?
Auch und vor allem, was Colombo auch prägt, ist so eine Kolonialarchitektur, was ich echt richtig toll finde. Also wie gesagt, es ist eine sehr stressige Stadt. Es ist keine einfache Stadt, um irgendwie rumzulaufen, aber es gibt ein paar richtig tolle Ecken. Da habe ich auch ein paar Tipps für euch. Zum einen unser Hotel, ich kann es nicht aussprechen. Unser Hotel in Colombo war wirklich sehr klein, sehr hübsch mit einem Pool. Stelle ich euch in die Shownotes. Dann ein Hotel, das wir uns nicht leisten konnten, wollten, wie auch immer, weil es eher so ein Luxushotel ist, aber das ist direkt am Strand, das Gall Face Hotel, glaube ich. Hier einfach mal was essen oder trinken, direkt am Wasser, Es ist sehr nobel, es lohnt sich. Dann hatten wir ein Beach-Restaurant, das Beach Wadia, ist direkt am Strand. Ihr seid mit den Füßen im Sand. Es gibt tolle Fischplatten, sehr lecker.
Ja,
ja, ansonsten ist, also ja, Colombo hat wirklich auch so schöne Ecken. Zum Beispiel das Bazarviertel Petta, das hat mir so mit am besten gefallen. Das ist nördlich vom Bahnhof. Ganz viele Verkaufsstände und es gibt auch in Colombo ein paar Moscheen. Die Rote Moschee zum Beispiel, die lohnt sich. Dann ein paar, Tempel, natürlich, Sri Lanka und die Tempel. Da gibt es auch einige, die sich lohnen. Es gibt einen Park, und da fängt es jetzt schon wieder an hier, der Viharamahadevi Park.
Ja, klar, Gesundheit. Okay.
Ja, ist direkt vorm Nationalmuseum und da sehr viele Kolonialbauten, absolut schön, absolut sehenswert. Da macht es auch wirklich Spaß, da ein bisschen rumzugehen.
Das ich war's kann aber eigentlich wieder mit Colombo. Klug scheißen.
Ja, ich bin gespannt.
Hast du gewusst, dass Sri Lanka zu den religiösesten Ländern der Welt gehört?
Wusste ich nicht, kann ich mir aber gut vorstellen.
Also ist ungefähr so 70% der Einwohner zählen zu den Buddhisten und die Tamilen, spreche ich das so richtig aus, sind aber meist Hindus, machen knapp 13% der Einwohner aus und dann gibt es eben noch Muslime und Christen, aber an sich ist Sri Lanka eines der religiösesten Länder der Welt.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben ganz viele tolle Zeremonien auch mitgekriegt in Sri Lanka, also das war wirklich auch ganz, ganz besonders, muss ich sagen. Ja, glaube ich dir sofort.
Ich habe im Internet, ich habe da mal was gelesen.
Ja.
Und zwar, dass die bei Buddha so wenig Spaß verstehen. Also die Mönche sind in Sri Lanka wohl sehr geduldig und verzeihen einem so den ein oder anderen Fauxpas. Aber zum Beispiel, also gut, wenn da die Warnung im Internet steht, man darf Buddha-Statuen nicht besteigen oder beschmutzen oder raufklettern.
Ja, gut.
Das verstehe ich. Aber zum Beispiel werden dort auch Buddha-Tattoos als respektlos angesehen und sollte man verdecken.
Ah, okay.
Und man sollte auch in Sri Lanka mit keinem Shirt rumlaufen, wo ein Buddha aufgedruckt ist. Und in dieser Warnung hieß es, im schlimmsten Fall gibt es dafür sogar Strafen oder einem wird die Einreise verweigert.
Krass.
Okay, das heißt, okay, du wusstest das nicht.
Nee, wusste ich nicht, finde ich aber super spannend, muss ich sagen.
Also, wie gesagt, rumlaufen oder drauf rumklettern, total verständlich. Aber ein Buddha-Tattoo oder ein T-Shirt mit einem Aufdruck.
Haben ja auch viele, ne?
Ja, deswegen. Also, fand ich spannend.
Was ich gelesen habe, aber das, also muss ich echt sagen, finde ich völligen Schwachsinn, weil man macht das natürlich trotzdem und das machen ganz, ganz viele. Buddha-Statuen nicht fotografieren, habe ich gesehen, aber machst du natürlich trotzdem in den ganzen Tempeln und den Buddha-Statuen nicht den Rücken zudrehen.
Okay.
Also wie gesagt, das macht man natürlich irgendwie aus, ne, also irgendwann musst du ja von dieser schönen Buddha-Statue auch mal weggehen. Mit dem Fotografieren, das kann ich mir nicht vorstellen, weil es sind halt so viele Tempel und das machst du ja. Also ja, und da steht jetzt auch nie da, bitte nicht fotografieren oder sonst irgendwas. Also ja, ich habe auch immer mal wieder gelesen, dass die ja keinen Spaß verstehen. Aber wie gesagt, die sind sehr freundlich. Also es ist jetzt bei uns wirklich nie so gewesen, dass wir so das Gefühl hatten, die, da kriegen wir jetzt irgendwie Ärger. Also da gibt es andere Völker, die, bei denen ich so das Gefühl habe, die verstehen deutlich, deutlich, deutlich weniger Spaß bei ganz vielen Sachen. Also wir hatten ja auch schon in unserer Thailand-Folge hier, dass man mit dem Geld, weil der König da mit drauf ist, keine Mätzchen machen darf oder sonst irgendwas. Also ich glaube, da ist Thailand nochmal sehr viel krasser als Sri Lanka.
Okay, krass. Können wir mal über Zähne sprechen, wenn wir doch gerade bei Buddha sind?
Ja, gerne.
Das weiß ich nämlich noch von deiner Urlaubserzählung direkt nach dem Urlaub. Da war doch was mit einem Zahn von Buddha.
Richtig, genau. Ja, und da fahren wir nämlich tatsächlich schon weiter von Colombo. Endlich geht's von Colombo weg. Wir sind von Colombo nach Candy. Da kommt es jetzt nach Candy, allerdings mit K geschrieben, nicht mit C, wie die Süßigkeiten. Sind wir mit dem Zug gefahren und das war schon mal ganz, ganz toll. Die Tickets haben wir am Tag direkt vorher am Bahnhof in Colombo gebucht. Unbedingt zweite Klasse buchen, weil in der ersten Klasse könnt ihr nämlich die Fenster nicht aufmachen. Und diese Strecke, wirklich, das ist Eisenbahnromantik vom Feinsten. Es ist eine ganz tolle Strecke. Ihr müsst die Fenster aufmachen können. Der Fahrtwind, die Aussicht, es ist wirklich ganz großartig. Candy ist auch eine sehr schöne Stadt, ist auch gar nicht so eine kleine Stadt. Da hatten wir auch ein sehr schönes Hotel, das ich auch zur Abwechslung mal aussprechen kann. The Buena Vista Candy. Und es ist wirklich ein Buena Vista, ein sehr schöner Blick. Ihr habt einen tollen Ausblick auf die Stadt. Es gibt nur 3 Zimmer. Und der Koch des Hotels war 35 Jahre lang der Koch des Vizepräsidenten von Sri Lanka. Sprich, der kann seinen Job. Und der hat uns abends ganz tolle Menüs gezaubert mit verschiedenen Curries. Und es war wirklich einfach traumhaft. Candy hat, wie du schon gesagt hast, den Zahntempel. Hier liegt angeblich ein Zahn Buddhas. Und das ist Wahrzeichen der Stadt, absolut. Ganz viele Pilger immer mal wieder sind da und dieser Zahn wird auch immer wieder, ich glaube, 3-mal am Tag in einer Zeremonie geputzt.
Entschuldigung.
Ja, in einer Zeremonie aus der Schatzkammer rausgebracht, allen Besuchern zur Schau gestellt. Also wie gesagt, es sind ganz, ganz viele Pilger da, natürlich auch viele Touristen. Und also dieser Zahntempel ist Wahnsinn.
Gibt es da Fotos von?
Ich habe den Zahn nicht fotografiert. Also
ich danke dir. Ich fände das ein bisschen komisch. Aber man darf es jetzt nicht so ich ertappe mich gerade dabei, dass ich so ein bisschen die Augen verdrehe. Aber letztendlich gibt es bei uns ja auch Reliquien, die angeboten werden.
Wollte ich gerade sagen, ja. Also da
der
Knochen
still.
Von dem heiligen XY, der da auch ausgestellt wird und ja, vielleicht jetzt nicht 3-mal rausgeholt wird, aber ja. Definitiv. Also der Zahntempel, wenn ihr in Candy seid, müsst ihr euch den angucken. Und direkt neben dem Zahntempel ist der Candysee. Der wird manchmal auch Milchsee genannt, nicht weil er so milchig ist. Ich weiß eigentlich gar nicht warum, aber der ist, kann man auch sehr schön rumlaufen. Da ist eine kleine Insel drauf. Die hat sich der damalige König Candys errichten lassen, um da seine Hofdamen zu empfangen.
Na klar,
Knick,
was
knack.
Sonst?
Es ist wirklich auch sehr, sehr schön. Ansonsten auch die Stadt. Echt toll. Es gibt dort übrigens, da sind wir wieder bei der Religion, buddhistische Tempel, ganz viele Moscheen und Kirchen im Stadtgebiet. Also das ist wieder ein Zeichen. Candy ist sehr, sehr multikulti. Und wir hatten in Candy ein Riesenglück. Wir waren erst in dem Zahntempel und sind dann um den Candysee rumgelaufen und dann war da eine Prozession. Wir wussten es nicht, die ist immer im Juli und August und tausende von Besucher fahren da extra nach Candy, weil diese Esala Perahera.
Also Esala Perahera, wieso? Also
gar nicht so schwer, nee. Gell, eigentlich. Es ist das wichtigste Fest im Buddhismus zu der Zeit in Sri Lanka. Sollte man sich nicht entgehen lassen. Man sieht da geschmückte Elefantenkarawanen und also auch dieser Eckzahn Buddhas wird da durch die Stadt getragen. Also es ist wirklich, und wir waren da zufälligerweise, weißt du, wir standen da so und dann auf einmal. Und das hatten wir ganz oft in Sri Lanka, dass wir irgendwo waren, uns irgendwas angeguckt haben und dann halt wirklich so eine religiöse Prozession war und wir da einfach nur standen und uns dachten, wow, da sind dann auch ganz viele Tänzer, die bunt geschmückt sind, die ihre Tänze aufführen. Richtig, richtig toll. Also es ist wirklich irgendwie Touri vom Feinsten, aber die zelebrieren das halt wirklich. Ne? Die machen das nicht für uns Touris, sondern für sich. Und man darf da irgendwie beiwohnen und das ist großartig.
Ja. Klingt gut. Klingt echt gut.
Ich mache mal so ein bisschen weiter mit Candy, weil wir haben noch ganz viel vor uns. Zum einen der Big Buddha, das ist der große Buddha, der über Candy thront. Sollte man sich auch anschauen, kostet auch gar nicht so viel Eintritt. Irgendwie 1,25 habe ich gelesen jetzt im Internet. Man hat eine wunderschöne Aussicht auf Candy, aufs schöne Umland. Da kann man hochlaufen. Wir hatten das Glück, weil unser Hotel war nämlich genau da oben auf dem Berg. Wir mussten ein bisschen runterlaufen, ein bisschen wieder hochlaufen. Oder ihr investiert unfassbare 75 Cent und fahrt mit dem Tuk-Tuk den Berg hoch.
Oh je, das wird ja teuer diesmal.
Ja, ich würde euch das empfehlen. Guckt euch die an, das ist eine ganz große Buddha-Statue, eine der größten, 28 Meter, hoch oben auf dem Berg. Ihr seht es auch ganz oft von unten von Candy, diese große Statue. Lohnt sich auf jeden Fall. Wo wir jetzt aber gerade bei den Preisen sind, Sri Lanka ist nicht immer und nicht unbedingt günstig. Also vor allem bei Eintritten verlangen die schon manchmal ganz schön viel. Also ich habe nachher auch ein Beispiel, da schlackert man doch irgendwie mit den Ohren. Gerade als Touri, also da verlangen sie dann schon einiges von einem. Es ist jetzt nicht mit Thailand zum Beispiel zu vergleichen, aber natürlich so, Essen ist relativ günstig, Tuk-Tuk fahren ist relativ günstig. Wir waren auch im Botanischen Garten, der war auch großartig, 60 Hektar groß. Ich bin nie so der große Fan von botanischen Gärten, weil ich mir immer so denke, ja, okay, da sind ganz viele Pflanzen, geil. Sehe ich in der Natur auch. Aber der ist wirklich sehr, sehr schön. Es gab extrem viele Fledermäuse dort.
Okay.
Der lohnt sich wirklich. Also auch so ein bisschen die grüne Lunge wieder in der gar nicht so kleinen Stadt. Und auf jeden Fall der Food Market. Also da hatten wir uns nämlich auch in den Botanischen Garten ganz viele Obstsorten mitgenommen, die wir noch niemals gesehen haben. Also da haben wir echt uns mal so ein bisschen rumprobiert. Und haben uns da vorher eben auf dem Food Market eingedeckt. Ganz toll, man kann dort natürlich feilschen, handeln. Die Leute in Sri Lanka sind immer sehr nett. Also auch da hat man ja manchmal so auf so Märkten so das Gefühl, okay, wenn ich da jetzt zu viel feilsche, dann wird mir da jetzt ein böses Wort hier um die Ohren gehauen. Niemals in Sri Lanka, die sind wirklich toll. Wirklich toll. Und
Frage?
Das war's jetzt eigentlich, ja?
Du sprichst gerade von Obst, das ihr da gegessen habt, auf dem Food Market. Gibt es denn da auch Gewürze? Weil wenn du von Currys sprichst, dann habe ich ja, dann habe ich sofort irgendwie so dieses thailändische Gewürzerlebnis, ja. Gibt es denn da auch was und gibt's Zimt?
Ja, Ceylon-Zimt, ne?
Ja,
dann weil, sind wir wieder beim Zimt.
Genau, weil ich habe nämlich gelesen, 80% am Weltmarkt, also 80% des Zimts für die ganze Welt kommt aus Sri Lanka. Und es ist heute
Wirklich? Der
größte Exporteur von Zimt. Und,
Wirklich?
Und in der Antike hieß es, Zimt ist ein besonderes Geschenk für Könige und Götter.
Ach Quatsch.
Also der Ursprung wurde ziemlich lang geheim gehalten, sodass es halt wirklich was Besonderes ist. Und da würde mich jetzt echt interessieren, ist das was nur exportiert wird? Ich sage jetzt mal analog von Rindfleisch in Argentinien. Die Argentinier essen nämlich erstaunlich wenig Rindfleisch.
Okay.
Im Gegensatz zu uns. Und wir sagen immer, oh, toll, argentinisches Rind und so. Mhm. Also die exportieren wesentlich mehr, als sie bei sich selbst essen. Ist es mit Zimt auch so?
Also auf den Märkten sieht man schon sehr viele Gewürzstände. Wir haben jetzt keine Gewürze mitgenommen. Wir haben uns da tatsächlich oft auf Obst, also auf die Sachen, die wir halt jetzt gerade vor Ort gegessen haben, spezialisiert, haben die eingekauft. Aber tatsächlich gibt es viele Gewürzstände jetzt, wo du es sagst. Aber mir wäre es nie aufgefallen. Und ja, tatsächlich kennt man den Ceylon-Zimt. Aber auch da habe ich die Brücke nicht geschlagen. Und das mit den 80% wusste ich auch nicht.
Ja, siehst du, ich habe doch gesagt, heute kann ich richtig aus dem Vollen
drin
schöpfen. Mensch. Mit Klugscheißen, das kriege ich hin.
Ja, absolut. So. Absolut, richtig gut.
Jetzt Fahrer und dann geht's weiter. Wo fahren wir denn das nächste?
Genau. Ab Candy hatten wir dann eben den Buddy, unseren Fahrer. Und der hat uns dann, wie gesagt, zu ganz, ganz vielen tollen Sachen geführt. Zum Beispiel zu einem der größten Hindu-Tempel auf Sri Lanka. Wir haben ja hier einige Religionen, dem Matale-Hindu-Tempel, der in der Stadt Matale ist. Er ist bunt, er ist sehr bunt, sehr kitschig, richtig geil, an der Straße von Candy nach Dambulla. 300 Jahre alt ungefähr, und der wurde an einer Stelle erbaut, eine Statue gefunden wurde, und zwar von der Mutter von Gott Ganesh und Gott Skanda. Unter einem Baum wurde die gefunden, und diesen Baum gibt es auch heute immer noch im Inneren des Tempels. Und es sind extrem viele bunte Gottheiten. Ich war ja noch nie in Indien, aber es ist halt so ein typisch indischer Tempel und richtig cool.
Hast du da denn das ein oder andere Foto gemacht?
Ja, und nicht schwarz-weiß.
Das ist sehr schön. Dann darf ich dich bitten, ganz uneigennützig natürlich, würdest du es denn posten bei Instagram und Facebook und
aber super
auf der Weltentdecker-Webseite weltentdecker-podcast.de?
Das machen wir.
Damit wir auch sehen können, wie es schön da ist.
Und nicht nur von diesem Hindu-Tempel, sondern unser Highlight war nämlich gleich danach der Dambulla-Höhlentempel. Es ist eins der Highlights in ganz Sri Lanka. Also das muss man sich angeguckt haben. Es sind verschiedene Höhlen mit ganz, ganz vielen Buddhas. Und da bin ich mal wieder dabei. Also Buddhas nicht fotografieren, das funktioniert auch in Sri Lanka ehrlich gesagt nicht. Es waren erstmal nur 5 Höhlen, die im 1. Jahrhundert vor Christus da ausgehoben wurden und geschmückt wurden mit Buddha- und Königsstatuen. Mittlerweile sind es viel mehr Höhlen, und es ist großartig. Zum einen muss man ein bisschen hochlaufen, also der befindet sich, diese ganzen Höhlen, 160 Meter, wobei da läuft man an ganz vielen Affen vorbei, die übrigens auch teilweise sehr diebisch sind, also echt aufpassen. Ich bin sowieso mit Affen immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Also da habe ich echt Schiss, dass die mich beißen oder sonst irgendwas. Die sind ganz süß zu fotografieren, aber kommt denen vielleicht nicht ganz so nahe. Es gibt mittlerweile über 80 Höhlen. Das Schöne ist, es ist sehr warm. Also war es zumindest bei uns im Juli so. Und dann gehst du in diese Höhlen rein und du hast so eine Mischung aus Moder, weil halt Höhlen, Räucherstäbchen, und es ist sehr kühl dann da drin. Und da drin findet ihr extrem viele Buddha-Statuen. Wirklich wunderschön. Auch da, ich sag's jetzt nicht immer wieder dazu, aber in den Tempeln natürlich lange Hosen, lange Röcke, bedeckte Schultern. Ihr könnt euch da vor Ort aber auch Stoffbahnen ausborgen. Aber wie gesagt, also ich könnte es jedes Mal bei jedem Tempel jetzt dazu sagen, da muss man auf jeden Fall drauf achten. Ansonsten Weltkulturerbe der UNESCO auf der Liste der Top-Sehenswürdigkeiten in Sri Lanka. Der Dambulla-Höhlentempel ist großartig.
Ein Muss. Ich sehe schon.
Okay. Ein Muss. Ja, absolut. Ja. Ach, es gäbe da zu jeder Höhle auf jeden Fall ganz viel zu sagen. Aber wie gesagt, wir haben eine ganze Reise durchs ganze Land gemacht. Deswegen versuche ich mich da so ein bisschen kürzer zu halten. Vom Eingang der Höhle sieht man übrigens auch schon mal das nächste Ziel, und zwar den Sigiriya Rock. Das ist ein Felsen, aha, Sigiriya heißt er. Da geht man rauf, und man sollte auch rauf, auch das eins der Top-Sehenswürdigkeiten in Sri Lanka. Der Aufstieg ist nicht ganz ohne, vor allem, wie gesagt, weil es da auch sehr warm ist, aber machbar. Und hier sind wir beim teuren Eintritt. 30 Euro pro Person für einen Felsen.
Ja, aber was gibt's da?
Einiges. Also zum einen eine ganz tolle Geschichte. Also dieser Felsen ist 200 Meter hoch. Und geschichtlich gab es da einen Tempel. Man sieht oben, ganz oben auch noch die, so ein paar Mauern, also viel ist nicht mehr da. Man sieht aber auch, und das ist ziemlich geil, Löwentatzen, weil es war mal ein Tempel, der irgendwie als Löwe aufgebaut war, und diese Löwentatzen sind noch erhalten. Man läuft da hoch. Ja, die Geschichte ist schon mal irgendwie, dass König Kassapa, der irgendwie ungefähr 470 bis 459, nicht ungefähr, sondern nach Christus geherrscht hat. Der hat seinen Vater vom Thron gestoßen oder sogar ermordet, man weiß es nicht so ganz genau, und hat sich dann dort eine uneinnehmbare Residenz errichten lassen, weil halt ganz weit oben. Der Sigiriya Rock hat halt diese Geschichte noch, und erstmal läuft man da hoch. Man hat einen tollen Blick natürlich aufs ganze Umland. Auf halber Strecke hat man schon mal ein paar Graffitis, sehr, sehr alte Graffitis, und zwar die Wolkenmädchen. Die Wolkenmädchen sind barbusige junge Frauen, die da gezeichnet wurden. Man weiß nicht, wer diese Frauen, also wen das darstellen soll, ob das Prinzessinnen sind oder welche Frauen da porträtiert wurden. Es waren wohl mal 500 Felsengraffitis, heute sind noch 22 erhalten. Man darf sie nicht fotografieren, leider.
Oh, echt?
Ich habe trotzdem einmal abgedrückt.
Sehr gut. Auf dich ist Verlass.
Na klar, dass man das natürlich nicht mit Blitz macht, ist ja auch selbstverständlich. Ja. Aber da, das wird wirklich auch bewacht, dass man die nicht fotografiert. Aber das ist schon mal so ein kleines Highlight. Da geht so eine Wendeltreppe hoch und man guckt sich diese ja wirklich alten Graffitis an. Dann steigt man weiter auf und dann kommt eben dieses Löwentor, diese gewaltigen Pranken. Man läuft zwischen diesen Löwentatzen durch so eine schmale Treppe geht es dann weiter nach oben. Und dann kommt man oben an. Und es sind halt, wie gesagt, die Grundmauern noch übrig von dieser Festung, von dieser einstigen Festung. Und man hat einfach ein wunderschönes Panorama. Man kann über die Hochebene gucken. Und es ist wirklich ganz, ganz großartig. Man sollte das machen. Also ja, es ist teuer, aber man sollte es wirklich tun. Es gibt da auch einen Nachbarfelsen, den haben wir nicht gemacht, den Pidurangala Rock. Von dort aus hat man natürlich einen ähnlich schönen Blick. Das ist, ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt Eintritt zahlen muss oder ob der kostenlos ist. Aber da sieht man halt dann auch den Sigiriya Rock. Aber wie gesagt, also den Sigiriya Rock, ich würde da die 30 Euro in die Hand nehmen. Ich würde das auf jeden Fall machen. Nehmt Sonnenschutz mit, nehmt einen Hut mit oder macht das wirklich ganz früh morgens oder zum Sonnenuntergang. Aber auch das lohnt sich wirklich.
Der Löwe übrigens, das Wappentier.
Ja.
Ich bin gut diesmal. Ich bin sehr gut vorbereitet. Der Löwe ist übrigens
begeistert.
Das Wappentier quasi. Also das, der ist auf der Fahne von Sri Lanka, die sehr bunt ist. Die hat quasi einen grünen Streifen, einen orangen Streifen. Dann gibt es so, ich würde mal sagen, 2/3 sind auf rotem Grund. Da prangt ein goldener Löwe drauf und der Löwe steht für die Tapferkeit und ist Symbol für die Singalesen. Das ist quasi die Mehrheit im Volk. Und nein, es ist nicht so, oh ja, nur die Zellen, sondern auch die ethnischen Minderheiten, Tamilen und die Muslime haben quasi ihren Platz auf der Fahne, nämlich die Farben Grün und dieses Safran-Orange stehen für diese beiden Minderheiten. Und dann gibt es da noch 4 goldene Feigenblätter. 4 goldene Feigenblätter an den Rändern und die symbolisieren Blätter des Bodhi-Baums. Unter dem Baum soll Prinz Siddhartha jahrelang meditiert und als Buddha in die Geschichte eingegangen sein.
Aha.
Und 4 sind es, weil das die 4 Verweilzustände des Buddhismus sind, nämlich Güte, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut.
Katrin, du bist der Wahnsinn.
Ja, ich fühle mich heute wahnsinnig schlau, was Google nicht alles mag.
Schwer begeistert. Wirklich schwer begeistert.
Aber jetzt mehr.
Wir haben ja, wie gesagt, eine Reise durchs Land gemacht, aber wir hatten dann ein paar Nächte in einem schönen Baumhaus. Das war dann so in der Nähe von Dambulla, von diesem Sigiriya Rock. Da haben wir in einem Baumhaus übernachtet. Stelle ich euch auch in die Shownotes, weil das war nämlich ganz besonders. In on a tree. Es war sehr einfach, sehr besonders. Nachts hat man die Tiere des Urwalds gehört. Und man hier begegnet einem schon mal ein Frosch im Klo. Diese Geschichte hatte ich tatsächlich. Wir hatten einen Frosch im Zimmer, der war immer mal wieder irgendwo. Und nachts musste ich aufs Klo, habe den Klodeckel aufgeklappt und da lag wie in so einem Whirlpool ein Frosch drin. Also ein lebender Frosch, der halt da in dem Wasser da drin lag. Und ich habe halt dann auch so, ja, ich kann da jetzt nicht drauf pinkeln oder den runterspülen oder sonst irgendwas. Ich will ihn aber auch da nicht rausmachen. Was mache ich denn? Ich habe meinen Mann geweckt und der musste den Frosch dann aus dem Klo raus.
Der Retter.
Ja, der hat, genau richtig. Es war schon sehr lustig. Also wie gesagt, das ist irgendwie einfach, aber irgendwie cool. Von diesem Baumhaus haben wir einige Sternfahrten gemacht. Zum einen zu Tempelanlagen Polonnaruwa. Das ist so die alte Hauptstadt von Sri Lanka und immer noch ja, auch eins der natürlich UNESCO-Weltkulturerbe, braucht man gar nicht mehr dazu sagen, ist ein archäologischer Park der alten Königsstadt. Auch wieder eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten. Wir haben da einen kleinen Fehler gemacht. Wir sind nämlich mit Fahrrädern da rumgefahren und es war sauheiß. Aber man konnte sich da natürlich auch einiges angucken. Diese Königsstadt, die liegt im sogenannten kulturellen Dreieck aus den Städten Arutnapura, Polunaruwa und Kandy. Und ja, wir kommen nachher noch zu Aratnapura. Da waren wir nämlich auch noch. Das ist die erste und älteste Hauptstadt von Sri Lanka. Und auch da sind ganz viele Tempel, also wirklich ganz, ganz großartig. Aber wir sind jetzt erstmal noch in Polunaruwa. Das war ähnlich wie Angkor in Kambodscha, war nämlich ganz, ganz lange im Verborgenen. Also die Natur ist da drüber gewuchert, über diese Tempelanlagen, über diese Ruinen. Und die Engländer, die haben nach 600 Jahren sich dann erstmal für diese alten Steine interessiert und diese Buddha-Figuren und haben das wieder freigelegt. Und seitdem kann man sich das angucken. Also, Polunaruwa, nehmt euch vielleicht ein Tuk-Tuk oder einen klimatisierten Minivan, lasst euch da rumfahren. Klar, Fahrrad geht auch, muss aber nicht unbedingt sein. Kleiderordnung ist klar. Was haben wir da noch gemacht? Wir waren in einem Nationalpark. Also ich habe ja schon gesagt, Sri Lanka hat ganz, ganz viel, hat viel Kultur, Religion, Tiere, und da bin ich ja wieder mit dabei, auch eben in diesem Eck, der Mineria Nationalpark. Da kann man auf Safari gehen, da gibt es Elefanten, Wasserbüffel, Krokodile, ganz viele Elefanten. Ihr dürft da nur mit dem Ranger rein und das macht durchaus Sinn, weil auch da hatten wir nämlich so eine kleine Begegnung. Nicht unser Jeep, sondern ein anderer, da hat sich ein Elefantenbulle mit diesem Jeep angelegt.
Was?
Und hat eine riesengroße Delle und in diesen Jeep gemacht. Die
Scheibe war kaputt. Stell dir vor, der Fahrer kommt zurück und sagt, ich bin da, mir ist ein Elefant ins Auto gelaufen. Und ich so, ja, ja klar, genau. Du bist halt beim Einparken irgendwo hängen geblieben. Mhm. Nee, es war wirklich ein Elefant. Ja, natürlich. Ja. Kann ich das hier auch erzählen, wenn ich irgendwo dran?
Ja, klar, bei den vielen Elefanten, ja, die bei uns frei rumlaufen, why not?
Hört in unserem Podcast, sowas kann schon mal passieren.
Ja, also das war ziemlich krass, muss ich sagen, weil das war echt ein Auto. Also die Ranger, die verhalten sich echt gut. Also die kommen den Elefanten nicht so nahe, wirklich. Aber der Elefant fand irgendwie auf einmal den Jeep doof und hat sich wirklich mit dem richtig angelegt und hat den richtig gerammt. Ach, und da waren Leute drin. Also es ist niemandem was passiert, Gott sei Dank, aber es war ein Riesenschreck. Also auch für uns alle rundherum.
Das haben sich alle krass in Schlüpper gemacht. Das ist ja
absolut. Und überleg dir mal, du sitzt da drin. Das Auto war wirklich Schrott.
Was hast du denn sonst noch gesehen, außer Elefanten?
Wasserbüffel, Makaken, das sind wieder diese süßen Affen, Pelikane, Adler, Falken, ganz, ganz viel. Wirklich absolut zu empfehlen. Ich habe selten so viele Elefanten in freier Wildbahn gesehen. Das war wirklich toll. Und ich hüpfe jetzt so ein bisschen zwischen, weil wir kommen nachher noch zu einem anderen Nationalpark. Ich hüpfe jetzt wirklich so ein bisschen zwischen Nationalpark und wieder Tempeln. Und zwar wirklich so, wie wir es halt gesehen haben, wie wir da lang gereist sind. Weil das nächste ist nämlich wieder der Tempel, von dem ich euch vorhin schon kurz erzählt habe, dieser Anuradhapura. Und auch da hatten wir wieder so eine Begegnung. Es war nämlich, es sind ganz, ganz viele Einheimische dahin gepilgert zum Beten. Und das war so krass, da gibt es ein Foto von mir, ich ganz bunt in einem lila T-Shirt und habe mir dann, weil ich so eine kurze Hose anhatte, ich habe mir dann so ein großes Tuch dann rundherum gebunden mit Blau und Rosa und was weiß ich was. Und ich war wirklich, ich bin so aufgefallen, weil alle Gläubigen waren ganz in Weiß gekleidet. Okay. Und auch diese Stupas, das sind diese kugelförmigen, hast du bestimmt schon mal gesehen, ganz, ganz viel im Buddhismus, kugelförmig und oben ist so eine Spitze raus. Mhm. da sind die drumherum gelaufen, haben gebetet, haben ja irgendwelche Sachen abgelegt, Blumen und Essen und sowas. Und ich halt so ganz in bunt. Das war echt sehr, sehr witzig. Aber du wirst dort auch nicht komisch angeguckt, sondern du bist da irgendwie Teil davon. Aber das war, wir waren so begeistert, da einfach bei diesen Zeremonien dabei zu sein. Und ja, es ist halt nicht so, oh ja, heute ist das übrigens und da pilgern jetzt alle Touristen auch noch hin, sondern du bist da einfach Teil davon. Die Leute kommen dahin, die Leute beten, die Leute zelebrieren irgendwie ihren Glauben und du guckst da einfach und staunst. War wirklich schön. Anuradhapura war eben rund 1400 Jahre lang das politische und religiöse Zentrum der singhalesischen Königsdynastien und heute Pilgerziel von ganz, ganz vielen Buddhisten und wir finden da alte Paläste, Klöster und ja, eben ganz viele Monumente, die da wieder freigelegt wurden. Auch das UNESCO-Welterbe, die wissen halt auch, wo es schön ist, sollte man sich auf jeden Fall in diesem Dreiländereck oder in diesem Eck auch angucken.
Jetzt hast du gesagt, man wird da nicht doof angeguckt, wenn man da so mittendrin ist. Ich habe ja gelesen, wenn die Kopf schütteln, dann bedeutet es ja.
Ist das so?
Ja, jetzt sag mal, warst du jetzt da oder nicht? Kopfschütteln ist als Zustimmung zu werten, heißt es da. Eine weitere Besonderheit in Sri Lanka ist, leichtes Kopfschütteln heißt ja. Also nicht verwirren lassen, wenn die Einheimischen den Kopf zur Seite schütteln. Aber Achtung, weil je nach Art und Heftigkeit des Schüttelns kann diese Kopfbewegung auch andere Bedeutungen haben. Und ich wollte jetzt von dir eigentlich wissen, welche anderen Bedeutungen.
Verpiss dich, blöder Tourist.
Ja, das würde ja den nicht entsprechen. Aber dann fahre ich halt selbst hin und guck mir das selbst an. So, weiter, was muss ich noch angucken? Du bist echt keine
Was
Hilfe.
Muss ich? Entschuldige bitte. Wir sind immer noch in Anuradhapura. Ich spreche das ja so wahnsinnig gern aus. Da ist es ein bisschen schwierig mit dem Eintritt, weil du zahlst erstmal 20 Euro, was jetzt ne, für Sri Lanka nicht unbedingt günstig ist. Aber es sind nicht alle Sehenswürdigkeiten im Eintrittspreis enthalten. Du musst manchmal auch am Eingang nochmal zahlen, aber dann, naja, 1 Euro maximal. Und wie gesagt, da gibt es extrem viel zu gucken, extrem viel zu sehen. Wir standen einfach nur und haben gestaunt und haben so geguckt, was die Buddhisten da machen.
Am schönsten in solchen Städten oder in solchen Ländern, wenn es so ganz anders ist, sich einfach mal, und das ist für mich bei ganz vielen Reisen, nee, eigentlich umso mehr ich reise, umso mehr erlaube ich mir das auch selbst. Das ist das, was ich so schön finde, sich einfach mal zurücklehnen und sowas spüren und gucken, wie ticken die denn hier? Was machen die? Ich finde, ich für mich, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist oder war, ich habe das früher viel, viel, viel zu selten gemacht. Ich wollte immer alles sehen und jeden Tempel und jede Sehenswürdigkeit und jede Statue und jedes Museum und alles muss ich gesehen haben. Aber eigentlich habe ich dabei schon so die Menschen verpasst. Und das mache ich jetzt mittlerweile ganz bewusst, auch ja, wenn wir im Urlaub sind, einfach mal irgendwo zurücklehnen, gucken, staunen. Und gar nicht bewerten und nicht, hier sind aber alle doof oder was haben die alle an, sondern wirklich gucken und das einfach auf sich wirken lassen.
Ja, stimmt, du hast recht. Man verpasst da ganz, ganz viel, wenn man das nicht macht. Und gerade in solchen Regionen mit anderen Religionen gibt es da noch viel mehr zu entdecken. Weil klar, also ich meine, katholisch, evangelisch kennen wir, aber der Buddhismus ist dann eben doch nochmal was ganz, ganz Besonderes.
Was nicht heißen soll, dass du mit deinen Klostern schon am Ende bist, nehme ich an.
Nee, wir kommen nämlich wirklich zunächst zu einem Kloster und da machen wir ein bisschen Workout, da trainieren wir das ganze Curry wieder ab. Ich komme übrigens nachher noch zum Essen, keine Sorge.
Sehr gut.
Steigen mal 1800 Stufen hoch.
Hast du mitgezählt?
Zum Mihintale-Kloster. Selbstverständlich. Bei jeder Stufe habe ich gesagt, ich mag nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich mag nicht mehr. Dieses Kloster ist ungefähr 13 Kilometer von Anuradhapura entfernt und hat eine ganz, ganz große Bedeutung auch für Sri Lanka. Da gibt es zum einen, also vom Parkplatz aus, erstmal Reste einer Krankenstation. Da sind die Mönche früher medizinisch versorgt worden. Und dann,
ja klar, die sind da diese 1800 Stufen nicht hochgekommen.
Ja, das war noch unten, genau. Und dann sind sie versorgt worden und dann sind sie aber hier dann zur zweiten Ebene gekommen. Da gibt es die Reste dieses Klosters, eine Versammlungshalle, ein Reliquienhaus und auch da übrigens ganz, 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 ganz viele Affen. Also es sind, auch dieses Kloster, guckt es euch an, wenn ihr euch einen Fahrer nehmt, dann könnt ihr das sowieso mit ihm, diese Route irgendwie ausbaldovern. Aber es ist einfach irgendwie jedes Mal so ein Erlebnis. Also dieses Kloster hatte ich jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm. Da sind wir übrigens, das war auch eine sehr lustige Geschichte, da sind wir mit einem anderen Fahrer gefahren, weil unser Buddy wollte da irgendwie zu seinem Sohn zur Einschulung. Und der andere Fahrer, du hast vorhin ja schon gesagt, mit Englisch kommt man sehr gut durch. Ja, nicht bei allen. Also bei dem einen Aushilfsfahrer zum Beispiel nicht. Und das war sehr witzig, weil ich habe morgens ein Tier gesehen und fotografiert, das ich nicht kannte. Das sah so ein bisschen aus wie ein Rieseneichhörnchen. Und dann wollte ich halt die ganze Zeit diesen Fahrer fragen, was das denn ist. Habe ihm das Foto gezeigt und er hat die ganze Zeit, also ja, ich dachte eigentlich, er könnte ganz gut Englisch. Und dann sagt er so zu mir, it's like a cat. Und ich dachte mir so, ah, okay, wie eine, or a dog. Or a bird. Or a fish. Same, same. Also so wie man halt so in Thailand hört man ja immer, same, same, but different. Ja, same, same. Also im Prinzip wollte er mir dann mit nur sagen,
es ist ein Tier.
Ja, richtig. Vielen Dank. Also es war halt so ein wirklich riesengroßes Eichhörnchen. Auch das stelle ich euch gerne mal auf unsere Social-Media-Kanäle. Vielleicht wisst ihr, was für ein Tier das genau ist. Es sah aus wie ein riesengroßes Eichhörnchen. Es war im Baum unterwegs, also so viel zum Thema, it's like a fish. Aber das war wirklich so eine, das war so geil. Ich stand da und dachte mir nur so, das kann jetzt wirklich nicht wahr sein. Das war sehr witzig. Aber ansonsten, wie gesagt, kommt man sehr, sehr gut durch. Wir hatten jetzt viel Kulturelles und wir sind jetzt weiter von unserem Baumhaus, von dem wir diese ganzen Sternfahrten gemacht haben, zu den Rambota Falls. Das sind Wasserfälle, die 109 Meter hoch sind, der 11. höchste Wasserfall übrigens in Sri Lanka und der, das ist sehr, sehr lustig, ich weiß gar nicht, warum das jemand überhaupt hier ins Internet geschrieben hat, der 729. höchste Wasserfall der Welt. Okay.
Ich behaupte mal,
sehr geil.
Hat die 728 davor nicht gesehen.
Wahrscheinlich nicht. Wir hatten ein Hotel, das wirklich direkt daneben war, das Hotel Rambota Falls. Da gibt es auch Natural Pools, in denen man schwimmen kann. Da hatten wir zum Beispiel echt Kackwetter. Das war so, da sind wir irgendwie auf die Hochebene gekommen und es war nur neblig, bewölkt, es hat geregnet, man musste sich echt auch ordentlich warm anziehen, aber klar, auch das gibt's dort. Von dort aus sind wir in den Horton Plains National Park und da gab's eine Wanderung zum Ende der Welt. Es heißt World's End, es gibt auch Mini World's End, es gibt die Baker Falls, das sind auch Wasserfälle. Ich weiß nicht, ob die höher oder weniger hoch als die Rambota Falls sind. Übrigens, World's End, das ist tatsächlich ein Naturschauspiel. Also ich fand es ganz großartig, weil das ist, also du denkst wirklich, du bist am Ende der Welt. Und vor allem fällt dir vor allem sofort
auf. Warst du mal auf der Schwäbischen Alb?
Sehr geil. Der war lustig. Mhm. Der war ziemlich, Katrin, du kannst auch witzig sein.
Wieder ja. Und ich möchte mich bei allen entschuldigen, die das jetzt hören.
Nee, du gehst da quasi an den Rand und dann ist da ganz viel Natur und es geht, ich weiß gar nicht, wie viele Meter nach unten. Und das Erste, was ich mir so gedacht habe, also in Deutschland wäre da ein großer Zaun.
Das ist
da
so cool.
Nicht.
Ja, aber das ist so typisch.
Und es war also wirklich gar nicht so ungefährlich. Und als wir dann nach dieser langen Wanderung, wir waren da den ganzen Tag unterwegs in diesem Nationalpark, als wir nach dieser langen Wanderung dann wieder bei unserem Fahrer waren, hat der uns tatsächlich auch erzählt, ja, da sterben auch regelmäßig Touristen, die halt irgendwelche coolen Selfies machen wollen für Instagram, weil das halt wirklich null abgesichert ist. Also es ist natürlich, also als Normaldenkender und ja, gehst du da natürlich nicht ganz ans Ende. Aber viele sagen halt, hey, noch ein cooleres Foto. Und es gibt da immer mal wieder so, im Jahr sterben da immer mal wieder Leute, die da einfach sehr blöd sind.
Survival of the fittest.
Yes, genau richtig.
Entschuldigung.
Richtig. Aber wie gesagt, in Deutschland wäre da einfach, nee, in Deutschland wäre da einfach ein Riesenzaun und 1000 Vorsicht, Achtung, Schilder. Und da ist halt einfach so, ne, eine Klippe und du könntest da kilometerweit runterfallen und steht halt nichts. Also, naja. Lohnt sich trotzdem. Also lohnt sich, seid vorsichtig. Wie gesagt, also jeder, der so ein bisschen klar denken kann, geht halt einfach nicht.
Oder so ein Weichei ist wie die Katrin, die hat nämlich so viel Höhenangst, dass sie da eh nie hingehen würde.
Survival of the cleverest, würde ich sagen.
Oder Survival of the Hasenfuß.
Genau, richtig, richtig. Da gibt es dann übrigens auch wieder eine Zugstrecke, die sich total lohnt. Wir sind nämlich in Nuvara gewesen. Nuvara Elia, das ist so ein bisschen die Teeplantagen. Also diese ganzen hügeligen Teeplantagen sind eben dort. Und von dort aus nach Ella ist eine großartige Panoramaroute. Die ist der Hammer. Ihr seht wahnsinnig viel, außer ihr seid an so einem Tag unterwegs wie bei uns. Es hat geregnet, das war neblig. Wir haben nichts gesehen. Es war arschkalt in diesem Zug. Und wir dachten uns nur die ganze Zeit, weil da hat uns nämlich der Fahrer extra am Bahnhof rausgelassen und hat uns in Ella wieder empfangen, weil er gesagt hat, diese Panoramaroute ist der Hammer. Nehmt die mit. Ja, wir haben nichts gesehen. Aber die soll sehr, sehr schön sein. Und dann waren wir in Ella. Ella ist eine ganz kleine Stadt, die besteht eigentlich nur aus einer kleinen Hauptstraße, einer Polizeistation, die gleichzeitig auch die Touristinformation ist und ein paar wenigen Geschäften. Ist trotzdem sehr, sehr schön. Wie gesagt, viele fahren da sowieso mit dem Zug hin und von dort aus kann man auch wieder ein paar Sachen sehen. Es ist knapp 1000 Meter Höhenunterschied zum Rest und deswegen wirkt sich das wirklich deutlich auf die Temperaturen aus. Also nehmt euch bitte unbedingt eine Jacke mit oder mehrere. In Ella gibt es übrigens auch, das spreche ich bestimmt ganz falsch aus, eine Spezialität, die Curds. Curds ist so ein spezieller Joghurt oder Curd, der aus Wasserbüffelmilch hergestellt wird und da wird dann Honig und Früchte reingemischt. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Und ja, das gibt es vor allem in Ella zu essen.
Okay.
Da hatten wir übrigens auch ein sehr, sehr schönes Café, das Café Chill. Auch das super nette Atmosphäre, so ein bisschen Backpacker-Style, schreibe ich euch auch gerne, gerne in die Shownotes rein. Ach, soll ich mal ein bisschen mit Essen weitermachen,
wo
wir jetzt gerade schon bei diesem Joghurt waren? Was isst man in Sri Lanka? Natürlich viel Curry und zwar in allen möglichen Variationen. Also es gibt wirklich, wir haben ja da vorhin in Kandy, als uns der ehemalige Koch des Vizepräsidenten jeden Abend schön bekocht hat, es gab im Prinzip nur Currys, ungefähr 20 Stück davon. Und jedes Curry schmeckt anders. Dann gibt es Süßkartoffelcurry, dann gibt es Kokosnusscurry, dann gibt es alles Mögliche und es ist einfach hammerlecker. Reis und Curry natürlich und Rottis. Das sind so Fladenbrote, die auch, also Coconut Rottis sind der Hammer. Die sind eben auch mit Kokos dann ausgebacken. Und es sind im Prinzip auch nur Fladenbrote, die es aber in allen möglichen Variationen gibt. Also in Sri Lanka hätte ich mich wirklich tot essen können, weil es so leckeres Essen gibt. Ganz, ganz, ganz
toll. Das hat man gar nicht am Schirm, ne?
Null. Und jetzt gerade so rund um Ella, da werden auch Sachen angebaut, die hat man da nämlich auch nicht auf dem Schirm. Zum Beispiel Brokkoli, Blumenkohl, Kartoffeln, Tomaten in diesen Plantagen, natürlich Tee eben dort auch. Aber dadurch, dass es halt so dieses kühlere Klima ist, diese Bergregion, wird da echt Gemüse angebaut. Da rechnet man in Sri Lanka nicht wirklich damit.
Also das klingt gut.
Ja, ich hüpfe, wie gesagt, immer so ein bisschen. Jetzt hüpfe ich wieder zu Tieren. Wir waren nämlich in einem Elefantenwaisenhaus. Ich hatte es ja schon in der Thailand-Folge, wo ich dann gesagt habe, Wir haben es ja leider gemacht, dieses Elefantenreiten. Bitte macht es nicht. Egal in welchem Land, es geht den Elefanten nicht gut. Und auch da sieht man bei ein paar Tempelanlagen einzelne Elefanten in Gefangenschaft in Sri Lanka. Die können sich maximal einen Meter weit bewegen. Es geht ihnen nicht gut. Aber es gibt auch ein paar Waisenhäuser. Und da haben wir uns wirklich vorher informiert, ist es was, wo man irgendwie seinen Eintritt gut investiert oder ist es auch wieder ein Scheiß. Wir waren im Udavalawe National Park und dem Elephant Transit Home. Das ist ein Waisenhaus für Elefanten und das Gute ist, dass diese Elefanten dann erstmal aufgenommen werden. Das sind, wie gesagt, Waisen und im Alter von ungefähr 5 bis 6 Jahren werden die dann in den Udavalawe Nationalpark ausgewildert, wenn man sie auswildern kann. Weil man sieht nämlich auch in diesem Waisenhaus teilweise Elefanten mit Prothesen, also die kann man wirklich schlecht dann wahrscheinlich auswildern, aber die bleiben dann eben dort. Und da gibt es eine Fütterungszeit und da siehst du dann wirklich die kleinen Elefantenbabys und die Elefantenkinder, die dann gefüttert werden. Alle 3 Stunden ist das übrigens. Da muss man Eintritt zahlen, aber das geht eben alles diesen Elefanten zugute. Es kommt diesen Elefanten zugute und das ist übrigens echt krass. Ein 6 Monate altes Elefantenbaby braucht ungefähr 25 Liter Milch am Tag, das aus Milchpulver angerührt wird und da kommt man hin. Also er hat auch so ein bisschen was trotzdem von Zoo, ne? Also man stellt sich da hin, man guckt, wie die Elefanten da gefüttert werden, aber es ist sehr, sehr süß und dann geht man wieder, aber man kann die jetzt nicht irgendwie anfassen, man kann nicht auf denen reiten, alles fein dort. Man sieht Elefanten mit gesundheitlichen Problemen, zum Beispiel eben mit Fußprothesen. Das ist schon echt irgendwie krass. Ich fand es total toll, für mich was schön, das zu sehen und vor allem schön zu wissen, dass das einfach ein gutes Projekt ist. Und ich bleibe bei Tieren. Der nächste Nationalpark steht an, aber es ist dann jetzt wirklich, wirklich auch der letzte. Der bekannteste, glaube ich, in Sri Lanka, der Yala-Nationalpark. Da gibt es auch wieder Elefanten, Krokodile, Wildschweine, Affen. Eigentlich auch Leoparden und Bären, nämlich Lippenbären. Wir haben weder die einen noch die anderen gesehen. Es gibt aber auch gar nicht so viele, ungefähr 25 Leoparden im ganzen Nationalpark und ungefähr 10 Lippenbären. Haben wir leider nicht gesehen, aber das sind so die Highlights, die beiden. Aber ansonsten, also wie gesagt, ist auch das richtig, richtig schön. Auch da kann man nur mit dem Ranger reinfahren. Der Yala-Nationalpark lohnt sich trotzdem sehr. Und was hatten wir jetzt noch nicht? Wir hatten jetzt ganz viel Kultur, wir hatten Religion, wir hatten Tiere, wir hatten noch keinen Strand.
Ja, und Essen hatten wir auch schon, das Wichtigste.
Essen hatten wir auch schon, richtig, richtig. Wir sind jetzt an den Strand dann gefahren, wir sind jetzt gerade ganz im Süden und zwar in Mirissa. Also Mirissa ist bekannt für ganz tollen Sandstrand und da hatten wir, stell dir vor, wir hatten ein Hotel direkt am Strand. Also wir sind wirklich aus unserem Zimmer raus und waren direkt am Sandstrand. Es war nur leider, also deswegen werde ich es euch nicht in die Shownotes schreiben, weil es ein richtig hässliches Hotel war. Aber die Lage war super und Mirissa ist wirklich auch ganz, ganz großartig. Von Mirissa aus kann man übrigens auch Whale-Watching-Touren machen. Haben wir gemacht.
Da fliegt man sicher nicht mal wieder so wie auf Island.
Nee, tut man nicht. Aber man sieht auch nicht so viele Wale wie auf Island. Also ich habe ja schon das ein oder andere Mal gesagt, wir haben so viele Wale gesehen, die haben irgendwie Pirouetten gedreht und haben anscheinend nur auf die Walboote gewartet. In Mirissa muss ich sagen, nicht so sehr. Wir haben viele Delfine gesehen, wenig Wale. Ich glaube, wir haben einen wahrscheinlich gesehen, was natürlich dann trotzdem toll ist, aber da ist Island, glaube ich, dann doch die bessere Adresse, um Wale zu beobachten. Aber wie gesagt, also Whale-Watching, ich bin ein bisschen seekrank geworden, nicht ganz so schlimm wie damals in Island, aber das ist wirklich trotzdem sehr, sehr schön. Wir haben einen Wal übrigens leider sehr, sehr, sehr nah gesehen. Es war nämlich ein gestrandeter Wal, ein toter Wal. Kommt hoffentlich nicht ganz so häufig vor, weil es waren wirklich extrem viele Kamerateams dann da, okay, ganz viele Schaulustige. Also von daher kann man zumindest hoffen, dass das ein außergewöhnliches Ereignis ist. Ja, aber das war leider nicht so schön. Ansonsten hatten wir in Mirissa übrigens auch ein Private Barbecue am Strand. Das war ja immer so mein mein Traum.
Wenn nicht auf der Hochzeitsreise, wo denn dann?
Richtig, richtig. Das habe ich mir, das war mein Geschenk für meinen Mann zur Hochzeit, ein privates Dinner am Strand. Und ich habe mich da mal so vorher ein bisschen informiert, wo macht man das und so. Und bin dann auf ein Hotel gekommen, das es leider nicht mehr gibt. Ich habe echt geguckt. Und die haben das, also es war wirklich unser Barbecue am Strand. Das war total schön, mit ganz vielen Kerzen, mit ganz vielen Lichtern. Nur wir zwei am Sandstrand. Das war auch gar nicht so teuer. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, aber es war jetzt auf jeden Fall nicht so, dass du dachtest, wow, kann ich mir niemals leisten. Wir hatten unseren privaten Koch und das war wirklich richtig, richtig, richtig toll. Das hatten wir eben auch in Merissa. Und was es in Merissa auch gibt, wenn ihr euch einen Reiseführer von Sri Lanka kauft, dann sind da garantiert vorne die berühmten Stick-Fishermen.
Ja, die kenne ich auch.
Das sind diese Männer, die auf Stöcken sitzen und so fischen. Die findet man zwischen Merissa und Gaul. Nach Gaul kommen wir auch gleich, an der südlichsten Küste Sri Lankas. Ja, das sind so Stelzenfischer, die man fotografieren kann. Eine Riesenabzocke, weil es kostet 1000 Rupien und du hast ja vorhin gesagt, irgendwie wie viel?
230, oder? So?
Sind 230. Also es ist jetzt nicht günstig für einfach nur ein Foto. Und ich meine, diese Art zu fischen wird einfach nicht mehr praktiziert. Sprich, das sind einfach nur Leute, die da den ganzen Tag rumsitzen, so tun, als würden sie fischen und dafür halt Geld kassieren. Mhm. Es ist eine Touri-Abzocke, absolut. Jeder will dieses Foto haben. Unser Fahrer ist ein bisschen fies eigentlich. Unser Fahrer ist dahin gefahren, hat gesagt, macht euer Foto, ich fahre gleich wieder weiter. Also, aber die werden da auch, also wenn die das merken, werden die da auch ziemlich giftig. Ja, viele zahlen dann natürlich, aber naja, wie gesagt, es ist irgendwie, man will dieses Foto haben. Ja, man muss aber auch wissen, nein, diese Art des Fischens wird nicht mehr praktiziert. Also das sind jetzt keine echten Fischer, die da den ganzen Tag auf ihren Stelzen stehen und da ihrer Arbeit nachgehen, sondern die machen das
schade.
Nur.
Wenn die da wirklich fischen würden, dann fände ich das auch okay, dass man was zahlt.
Ja,
ne?
Ja, absolut, absolut. Ja, definitiv. Übrigens jetzt auch so zum Thema Touristenabzocke. Man wird dort auch in Sri Lanka eigentlich ständig angesprochen. Also jeder hat irgendwie einen Freund, einen Bekannten, einen Cousin, ein was auch immer in Deutschland. Also irgendwie haben alle hier, ne, Deutschland ganz groß. Und ich weiß auch jedes Mal nicht, also du wirst auch sehr viel angequatscht auf Märkten und so weiter und so fort. Ich weiß noch nicht, wo so die Masche dahinter ist, weil ja, also man muss da auch manchmal ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, verstehe
ich. Sagen wir mal so. Aber an und für sich sind die wirklich in Sri Lanka einfach sehr, sehr, sehr freundlich, sehr nette, sehr freundliche Menschen. Dann kommen wir eben nach Gaul. Ich hoffe, dass es Gaul ausgesprochen wird oder Galle. Also es wird Galle auf jeden Fall geschrieben. Das ist eine 90.000 Einwohnerstadt, eben auch wieder im Süden. Tolle Festungsmauer. Also es ist, die Altstadt ist von dieser Festungsmauer umgeben. Auch wirklich wieder eins der schönsten Ziele in Sri Lanka. Diese Städte, ich habe ja vorhin von Colombo so ein bisschen zwiespältig gesprochen. Es gibt aber auch wirklich sehr, sehr viele schöne Städte. Zum Beispiel eben Gaul. Es gibt dieses historische Stadtviertel. Ganz kleine, süße Häuser aus der niederländischen Kolonialzeit übrigens. Es gibt einen schönen Leuchtturm, den alten Uhrenturm, ehemalige Regierungsgebäude, wirklich ganz viele Kirchen, Tempel, Moscheen. Da einfach nur sich ein bisschen treiben lassen und Gaul ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Auch der Dutch Market, also wie gesagt, da merkt man einfach, Holland war da ganz groß. Sehr viele schöne Märkte, kommt man auf jeden Fall vorbei, wenn man eine Rundreise durch Sri Lanka macht.
Und wenn du jetzt schon die Kolonialzeit ansprichst, dann kann ich hier nochmal ganz kurz klugscheißen. Sri Lanka ist nämlich tatsächlich sehr, sehr bekannt für die Kolonialzeit. Das Land wurde von ganz verschiedenen Kolonialmächten besetzt. Als erstes waren es die Portugiesen, später dann die Niederländer. Und deswegen ist auch dieser europäische Baustil anscheinend, also so habe ich es zumindest nachgelesen, sehr präsent. Da steht zum Beispiel auch, dass Gaul eines der Beispiele für diesen europäischen Baustil ist. 1796 wurde Sri Lanka dann von den Briten besetzt. Und von da an hat sich dann auch so die Infrastruktur im Land, der Anbau von Kaffee, jetzt dann später noch von Tee und so entwickelt. Und die haben den richtig gefördert. Und erst 1940 wurde Sri Lanka unabhängig. Damals hieß es noch Ceylon. Und in den 70er Jahren wurde dann Ceylon eine Republik und Sri Lanka genannt.
Mhm. Cool.
Danke. Ja, leider ein nicht so rühmliches, nicht so rühmliche Geschichte. Es gibt in Sri Lanka immer wieder Bürgerkriege und. Also es ist alles ziemlich, ziemlich schwierig. Aber ich bin jetzt nicht der Politikprofi, aber wenn man Kolonialmachten im Land hat und besetzt ist, dann ist es natürlich irgendwie vorprogrammiert, ne?
Mhm. Ja. Ja, und wir sind auch schon am Ende unserer Reise angekommen. Wir haben zum Schluss dann noch so eine Bootstour durch die Mangroven gemacht, haben auch da nochmal zur Freundlichkeit der Menschen übrigens. Wir hatten uns dann nämlich, weil wir haben einen ganz komischen Flug gehabt und wir hätten irgendwie 2 oder 3 Stunden dann noch nachts am Flughafen verbringen können. Dann haben wir gesagt, hey, ganz im Ernst, diese 2, 3 Stunden, da buchen wir uns jetzt einfach nochmal ein Hotelzimmer, ein ganz günstiges, dass wir zumindest irgendwie 2, 3 Stunden schlafen oder liegen können. Und sind dann mitten in der Nacht quasi zum Flughafen. Und dann war der Besitzer, also es war ein mega günstiges Hotelzimmer. Ich glaube, es hat irgendwie 20 Euro gekostet oder sonst irgendwas. Es war aber gar nicht so uselig, wie man sich hätte vorstellen können. Und der Besitzer war so nett und hat dann zum einen gesagt, also es war gar nicht irgendwie Inclu oder sonst irgendwas, sondern wir haben dann so gefragt, wie kommen wir denn am besten zum Flughafen, irgendwie Taxi oder sonst irgendwas oder ob er uns eins bestellen kann. Nö, er bringt uns. Es war irgendwie, wie gesagt, 3 Uhr nachts oder sowas, als wir zum Flughafen mussten. Er bringt uns und das fanden wir schon mal so. Und dann hat er uns noch ein riesengroßes Teepaket mitgegeben als Geschenk.
Oh, süß.
Und also der war auch wirklich so wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig freundlich und ich dachte mir jedes Mal nur so. Und dann wollte ich ihm auch noch trinken. Also ich wollte ihm diese Fahrt zum Flughafen bezahlen. Das wollte er auf gar keinen Fall. Also wirklich, wir haben ganz tolle Begegnungen auch gehabt in Sri Lanka.
Mhm. Wow.
Wirklich nette Menschen. Und natürlich, also ne, wir waren jetzt als Touristen im Land. Wir haben aber auch einen Insider, der wieder ganz, ganz großartige Tipps hat. Andreas Haller. Andreas Haller ist zwischen Schule und Studium ein knappes Jahr durch Asien gereist und hat da ganz, ganz viel erlebt und hat sich geschworen, dass er Zeit seines Lebens einfach immer mal einen Fuß in der Tür in Asien haben möchte, weil er so ein großer Asien-Fan ist. Das hat er sich wirklich beibehalten. Zum Beispiel war er Leiter von ganz, ganz vielen Reisen nach Tibet, Nepal, Indien und eben Sri Lanka. Er hat Indologie studiert und er hat vor allem auch einen Reiseführer.
Ach, was für ein Zufall.
Im Michael Müller Verlag, den Sri Lanka-Reiseführer. Und also Andreas kennt sich auf jeden Fall richtig, richtig, richtig gut in Sri Lanka aus. Und dementsprechend hat er ein paar großartige Tipps für uns.
Der Insider-Tipp.
Das kleine Dorf Ella im südlichen Hochland ist überhaupt kein Geheimtipp mehr, sondern wird von vielen Rundreisenden angesteuert. Einfach auch wegen der bevorzugten Lage auf knapp 1000 Meter und eingebettet in eine immergrüne tropische Landschaft, bildschön. Ella bietet darüber hinaus eine exzellente Infrastruktur mit Restaurants, Cafés und Übernachtungsgelegenheiten, sodass man auch spontan immer wieder ein Quartier findet. Es liegt auf der Strecke zwischen den schönen, bekannten Stränden der Südküste und den bekannten Destinationen im südlichen Hochland, sodass sich viele Menschen dort treffen und begegnen. Das Schöne an Ella ist aber vor allem diese Umgebung und die vielfältigen Ausflugsmöglichkeiten, die man von Ella aus machen kann. Und 3 stelle ich jetzt ganz kurz einmal vor. Erstens. Es gibt einen Aussichtsberg ganz in der Nähe von Ella, circa eine 3-5 Stunden zu Fuß vom Ortszentrum entfernt. Der heißt Little Adam's Peak, nicht zu verwechseln mit dem großen heiligen Berg Adam's Peak. Der liegt einige Kilometer weiter westlich, ist aber auch eine schöne, interessante Destination. Dieser Little Adam's Peak ist wesentlich niedriger und auch weniger spektakulär. Aber zum Sonnenaufgang einfach eine himmlische Destination. Man hat vom Gipfel des Berges eine tolle Aussicht durch ein Tal ins südliche Tiefland hinein, in dem sich der Morgennebel noch breit macht. Und wer gerne fotografiert oder Yoga macht, der sollte auf jeden Fall morgen früh vor dem Frühstück den Spaziergang zu diesem Berg nicht scheuen. Der zweite Ausflug hat auch etwas mit Fußwegen zu tun. Der zweite Ausflug von Ella ist eine richtige Wanderung. Und das Ziel dieser Wanderung ist ebenfalls ein Ausflugsberg oder Aussichtsberg, nämlich der Ella's Rock, so heißt dieser Berg. Und dieser Weg dort auf dem Ella's Rock, der braucht ungefähr 3 Stunden. Das sollte man also schon gefrühstückt haben. Und sich dann von Einheimischen den Weg erklären lassen. Wunderschön, es geht über Wasserfälle und Stock und Stein und das letzte Stück steil durch den Wald, bis man dann an diesem Felsen anlangt und auf dem gleichen Weg wieder zurück. Man kann auch noch viele andere schöne Wanderungen machen, aber da werden Einheimische vor Ort natürlich dann auch immer wieder gute Ratschläge geben können. Die dritte Aktivität, die sich empfiehlt, wenn man schon mal in Ella länger logiert, ist eine Ausflugsfahrt mit dem Moped. Die kann man nämlich dort ausleihen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und zwar ins Tiefland hinunter nach Vella Veia. Dort gibt es nämlich in der Nähe dieses Verkehrsknotenpunktes ein kleines buddhistisches interessantes Heiligtum, nämlich Felsskulpturen, Buddha-Skulpturen. Und die sind deshalb so besonders, weil diese Buddha-Skulpturen nämlich erstmal riesengroß sind und sehr beeindruckend, aber auch eine bestimmte buddhistische Tradition widerspiegeln, die es ansonsten auf Sri Lanka nicht gibt, nämlich das sogenannte große Fahrzeug, Mahayana genannt. Ansonsten ist diese Insel durch den Buddhismus des kleinen Fahrzeuges geprägt. Das machen also diese Figuren neben ihrem ästhetischen Wert so besonders.
Na, toll. Ich hab Fernweh.
Ich auch.
So ein Mist.
Ich möchte da noch mal hin, weil es wirklich so ein großartiges Land ist. Und auch für dich übrigens wieder, ne? Es ist nicht immer und überall brüllend heiß, sondern es gibt da eben auch die Regionen, in denen man wirklich auch ganz gut mit Sonnenallergie klarkommt. Weil die
Ja,
Sonne
ja,
eben nicht
ja.
so dolle
Reit
scheint.
nur drauf rum. Doch,
Nein, ich
doch,
denke
doch.
doch
Ja,
immer nur an
ist
dich. Ich
schon
denke doch
gut.
immer nur dran, dass
Scheiße.
du nicht, ja, nicht
Wir
zerfließen musst.
machen jetzt dann mal eine Folge, wo regnet es denn immer? England hatten wir schon, verdammt.
Ja.
Wir
Ja.
wär
Hamburg.
Hamburg! Lass uns irgendwann eine Hamburg-Folge machen. Dann
Das
erzählen,
machen
ja, aber
wir. Eine
Hamburg ist auch
großartige
viel zu
Stadt.
schön eigentlich.
Viel zu schön für?
Ja, nee,
Wegen? Nee.
für das, dass wir sagen, oh, da regnet es aber immer.
Da regnet es aber wirklich oft. Also sagt zumindest meine Hamburger Freundin Kati, die sagt wirklich, sie hat sich zuallererst, als sie nach Hamburg gezogen ist, Gummistiefel gekauft. Schöne Gummistiefel.
Okay.
Also das ist anscheinend nicht nur ein Klischee. Wir machen mal eine
Ja, das machen wir,
Hamburg-Folge,
das
genau.
machen wir.
Für alle Sonnenallergie-Geplagten.
Genau, so sehe ich das. Es war wieder
Ach Mensch, es
schön.
war sehr schön. Ja,
Ich freue
fand ich
mich
auch,
schon auf die
danke.
nächste Folge.
Ich auch.
Oh.
Bis dahin, gute
Und
Reise
schönes
und
Fernweh.
schönes Fernweh.
Wenn der Postmann zweimal klingelt, die Postkartengrüße von Jasmin.
Liebe Katrin, heute sitze ich zur Abwechslung mal bei einer Tasse Tee und nein, ich bin nicht krank. Hier kommt er aber her, der Ceylon-Tee. Ich stelle gerade fest, wie gesund wir hier eigentlich leben. Tee, viel Obst und Extremsport in Form von täglich 3 Milliarden Treppenstufen zu diversen Tempeln und Klöstern. Ja, ich bin selbst erschrocken. Darauf erstmal ein Bier. Ich freue mich schon, dir alle Geschichten aus Sri Lanka zu erzählen. Bis dahin, deine Jasmin.
Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.